Vater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Ich bin der Stefan und Vater einer dreijährigen Tochter namens Toni.
Ich bin Florian und bin der Vater einer dreijährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Florian, wie geht's dir gerade als Vater?
Tja, ich komme gerade von meinen zwei Patientinnen, also ein Klassiker, Magen-Darm hat bei uns angeklopft. Also vor ein paar Tagen hat mir eine kleine Tochter von oben bis unten angespieben. Also muss ich aber schon sagen, ich glaube, meine Partnerin hat es ein bisschen härter erwischt. Weil sie hat gerade die ganze Wohnung gerade sauber gemacht oder halt super schön gemacht, auch so mit so Risse zuspachteln, so richtig voll bemüht und so wirklich so das Nestchen wieder total auf Vordermann zu bringen. Und dann fängt der Kind mitten in der Nacht zum Speimern und ich habe sie jetzt gesehen, wie sie verzweifelt versucht hat, ihre frisch gewaschene Bettdecke und alles mit ihren Händen vor der Kotze zu schützen. Ja, ist halt vielleicht nicht der schlaueste Moment und ich kann sagen, vielleicht ist das jetzt auch der Grund, dass ich noch gesund bin und die Katrin, also halt meine Partnerin, zwei, drei Tage danach halt quasi auch umgefallen ist mit ein bisschen Speim und so weiter. Ja, aber das war halt und ich wurde dann halt quasi die Betreuung für meine zwei Maderlern zu Hause und es ist dann schon sehr intensiv, wenn man merkt, sein Kind ist zu Hause und ist nicht im Kindergarten, man kriegt keine Zeit für sich. Man irgendwie, wenn sie alle fertig genug sind und 3 Stunden oder 4 Stunden liegen, kann man zumindest ein bisschen was für sich tun, weil eigentlich es gibt ja dann trotzdem die Berufswelt. Und zudem kommt man halt nicht und ich habe halt jetzt so quasi seit gestern kann es dann, geht es ihnen wieder so ein bisschen besser. Also die Kleine war schon auf einer Geburtstagsfeier am Nachmittag, also als Test geht's überhaupt schon, dass man so wieder aktiv werden kann mit ihr. Und bei meiner Partnerin passt es auch einigermaßen, aber man merkt dann halt schon, dass man ziemlich ausgeleert ist, obwohl man gar nicht krank war, weil man halt diesen Teil kriegt halt, das schaut das dann trotzdem halt irgendwie alle glücklich. Und ich meine, das Gute ist, ich musste nicht viel Essen kochen, weil das von der Antiperistaltik recht schnell wieder erledigt war. Und Stefan, wie geht's dir?
Mir geht's gerade gut als Vater. Wir haben unseren Umzug über die Bühne gebracht, großteils, zumindest mal von einer Wohnung in die andere. Wir sind ja 500 Meter umgezogen.
Im 15. Also ihr habt das Nestchen verschoben, 500 Meter.
So ist es, 500 Meter und trotz einiger schwierigen Dynamiken wieder haben wir das eigentlich ganz gut über die Bühne bekommen. Und ich bin ja irgendwie draufgekommen, was jetzt besser funktioniert, nämlich ich habe ja bei der letzten Episode gesagt, ich gehe hin wieder zum Psychologen. Dann hat die Anja, meine Partnerin, gesagt, du, das ist kein Psychologe, sondern ein Therapeut. Ja, sagt,
oh shit,
berichtige,
gibt's da einen Unterschied?
Ja, berichtige ich hiermit, also zum Therapeuten, mit dem ich über manche meiner Themen rede. Und wir waren ja bei dem gemeinsam hin und wieder, um ein paar Sachen zu besprechen. Und da sind wir draufgekommen, da ging es einmal so Streitthemen. Und da habe ich einmal ein Beispiel geschildert, wann wir immer streiten. Nämlich, wenn wir einen Radlausflug machen, zu zweit, also Toni hinten oben auf einem Radl und im Radl, immer raus bei der Tür und ich sage denen immer, ja, fahren wir halt los, zum Beispiel in Prater in Wien, ja, das ist dann schon so 3 Kilometer oder was. Und die Anja will ich immer wissen, was für einen Weg wir nehmen, wie wir fahren.
Und du bist so der Gut-Person, so, nö, schauen wir mal, wo die Ampeln gerade grün sind.
Genau so ist es, ich sehe jetzt, du hast das gut erkannt. Ja. Und wir fahren halt mal los, bin halt so was die go with the flow, fahren wir halt los und schauen. Und das stresst sie immer ein bisschen, weil natürlich Straßenbahn und Schienen und dann Verkehr und in Wien sind die Radwege ja nicht immer so super. Und ich sage dann immer, fahren wir halt mal, ich will nicht von vornherein genau festlegen, wie wir fahren, sondern ich will ein bisschen schauen halt auch. Aber sie braucht es natürlich schon auch, mehr zu wissen, wo sie hinfährt. Und da sind wir dann beim Therapeuten gemeinsam draufgekommen, das natürlich beides hat seine Berechtigung. Ein bisschen Freiheit sozusagen, mal schauen, was passiert, weil du kannst nicht alles planen, aber ein bisschen mehr Planung, dass man sich fest orientieren kann, wo geht's hin und wie fahren wir wo, ist auch ganz gut. Und nachdem wir das irgendwie dort begriffen haben, merke ich jetzt auch, wenn solche Ausnahmesituationen wie Umzug sind, dass ich mir dann merke, okay, es ist so gut, wir haben nämlich zum Beispiel noch keine Küche, ja, und ich könnte monatelang eigentlich so mit einer Gasplatte leben. Und die Anja braucht aber ein bisschen Sicherheit, wie es jetzt weitergeht und dass ich auf sie ein bisschen eingehe, ja, dass sie ein bisschen mehr Planung hat und sie aber auch auf mich, so dass nicht alles immer so rennt, wie man es sich vorstellt und dann mit dem Streit. Und das haben wir jetzt irgendwie besser hingekriegt und das habe ich beim Umzug gemerkt, wir haben dazugelernt, beide. Und hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Küche haben wir noch immer keine, aber ist im Werden, kommt.
So einen Umzug stelle ich mir ja relativ kompliziert vor. Also ich bin mit meiner Partnerin noch nicht umgezogen, aber ich habe im Atelier Umzüge. Also wenn wir unseren Arbeitsplatz, glaube ich, seit wir zusammen sind, schon an einem dritten Plätzchen sind wir jetzt. Und da merkt man halt schon, also da, wie man zusammen kann und nicht kann. Und ich finde das dann doch immer schön zu hören, dass es halt immer so quasi diese Angst vor diesem Konfliktpotenzial, das da theoretisch wäre, aber auch diese Kompromissbereitschaft und auch zu wissen, dass was man für sich als das Beste wahrnimmt, halt für den anderen vielleicht ein bisschen für den Arsch ist. Und ich habe totales Verständnis für die Anja, wenn sie sagt, sie braucht einen fixen Weg oder einen geplanten Weg. Jetzt bin ich ein bisschen beim Radlfahren, aber auch bei einem Umzug. Also ich bin auch einer, der die Dinge etwas geplanter braucht. Und ich kenne auch jemanden, der da eher vom Bauchgefühl losgeht und ich kann das halt jetzt diametral verschoben. Mir kann ich das ganz gut nachvollziehen. Aber ja.
Ja, weil sonst bin ich echt dann hin wieder einfach abgerissen mit dem Radl und gesagt habe, so fast du Arsch, so geht das für mich nicht. Und dann wieder haben wir uns wieder zusammen und gesagt, okay, wie machen wir das, dass jeder sozusagen das damit leben kann und das muss gemeinsam machen. Hat jetzt funktioniert momentan. Also wir sind nur zusammen nach dem Umzug, sage ich mal, unter Erfolg verbucht.
Ja. Habt ihr eine Umzugsfirma dazu genommen gehabt?
Ja, schon.
Also ihr habt ja andere zahlen lassen. Das ist
also ich habe gesagt, also die 500 Euro, die das kostet hat für einen Tag Möbelpacker, sind echt gut investiert. Also
das ist wirklich, das ist statt Therapeut lieber die Möbelpacker.
Ja, das ist echt beziehungsrettend, würde ich in dem Fall sagen. Jetzt haben wir erste Episode letzte Woche, vor zwei Wochen fertig gemacht. Du hast ja der Katrin das vorab vorspielen wollen oder müssen. Weiß ich nicht genau, was hat sie denn gesagt dazu?
Tja, also natürlich war es wichtig, dass ich da meinen Segen kriege von meiner Lebensgefährtin, also von Katrin. Ja, sie hat sich's angehört und man weiß halt nie genau, ob sie dann halt wirklich ehrlich sind, ob sie das Schatzi schützen wollen oder nicht. Aber sie hat gesagt, das passt schon. Vielleicht ein bisschen wischiwaschi und ein bisschen so ein bisschen noch unstrukturiert dahergeredet und so. Sag ich, aber ich meine, nachdem wir quasi den Spielplatz-Talk da quasi in uns, in dein ins Studio bringen und ist vielleicht die Struktur jetzt am Anfang auch noch nicht so da, aber nachdem sie ein bisschen ein Suda-Club ist, ohne unsere Partnerinnen neben sitzen zu haben, war es für mich halt schon trotzdem auch wichtig zu hören oder zu sehen, ob es vielleicht so diese roten Fahnen halt irgendwo gibt, wo sie sagt, oh, bitte nicht, das geht gar nicht, weil es war schon ein bisschen so die Angst da, dass ich was sag, was sie vielleicht in irgendein Licht rückt oder irgendwas. Und ich glaube, dass da jetzt überall quasi dieses grüne Licht dann halt doch kam und sie das, glaube ich, ganz gut gefunden hat und sogar ein bisschen kratzig und anstupsend darf ja sowas sein, sonst warum machen müssen.
Mir ging es ähnlich mit der Anja. Die Anja hat gesagt, ja, passt eh, aber müsst ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass das nicht so zum Suda-Club wird. Und hat gesagt, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen sudern, also warum reden wir sonst miteinander?
So. Weil das ist ja, Männer reden ja nichts, die senken den Kopf und vielleicht trinken ein Bier oder keine Ahnung und reden dann über Heavy Metal oder sowas. Aber
also moderner Nomen im Club, wie du es mal bezeichnet hast, ist ja nach wie vor okay. Ja, politisch korrekte No-Man Club.
Der politisch korrekte No-Man Club, genau.
Aber politisch korrekt sozusagen oder wichtig ist nämlich das Thema unserer heutigen Episode. Es war jetzt vor kurzem Muttertag und ich habe eine Studie, Anja hat mir eine Studie zugeschickt per E-Mail zur Arbeitsteilung bei Eltern in Österreich. Ja, und da ist rausgekommen, überraschenderweise, wenig überraschenderweise, Mütter haben in der Woche 13 Stunden mehr Arbeitszeit zu Hause, Haushalt, Kinderbetreuung als Väter. Und keine Männer machen weniger im Haushalt als Väter. Also Single-Männer so machen mehr im Haushalt als Väter. Also wenn du Vater wirst, machst du tendenziell am wenigsten zu Hause und Mütter machen 13 Stunden mehr im Haushalt. Und das ist natürlich eins der konkreten, wichtigen Themen in der Partnerschaft. Gleichberechtigt, wie teilen wir uns Haushalt, Kinderbetreuung auf, Beruf, wie geht sich das aus? Vereinbarkeit, Beruf und Familie für beide. Nicht nur, wie das unsere Eltern eher gemacht haben, Vater arbeitet, Mutter bleibt zu Hause. damit wir das gemeinsam hinkriegen und jeder irgendwie das Gefühl hat, er ist ja noch beruflich irgendwie aktiv, aber privat läuft man nicht ins Burnout. Wie habt denn ihr das gemacht, Florian? Habt ihr, weil die wenigsten haben das Gefühl, besprechen das im Vorfeld und dann nach 2-3 Jahren heißt es immer, wir sind da so reingerutscht, ja, in diese klassische Arbeitsaufteilung und irgendwann trennen sie sie, weil man da nicht mehr rauskommt aus dieser, aus diesem Loch, in das man da reingerutscht ist. Wie habt denn ihr das gemacht? Habt ihr das besprochen, bevor die Rosalie auf die Welt gekommen ist?
Also, wir haben gar nichts besprochen. Also es ist, glaube ich, wirklich viel im Konflikt oder halt der eine kann das und macht das. Und dann ist halt oft natürlich auch die Unzufriedenheit, man macht das jetzt schon wieder und der andere tut nichts. Ich glaube, das ist halt vorher halt von dieser Erkenntnis dann auch abhängig, weil wünschen tut man sich irgendwie so dieses 50-50, aber es gibt es halt nicht im Gleichen. Also dieses, du kannst nicht irgendwie die eine Arbeit auf zwei Leute aufteilen. Das glaube ich, kompliziert wird es halt bei dieser Arbeitsteilung, dass halt der eine nur das macht und der andere nur das. Also jetzt sage ich, ich kann jetzt nur auflisten, also ich bin bei uns zu Hause so der Küchenchef, also ich koche, ich kaufe ein und so und gleichzeitig hat das voll lang gedauert, dass es konfliktfrei blieb, dass wenn zum Beispiel jetzt die Katrin die Wohnung sauber macht und die dann aber auf der Couch sitzt und mich nicht schlecht fühlen will, das waren halt so Konflikte, die halt dann echt lange gebraucht habe, dass man sich halt nicht mehr schlecht fühlt, zu sagen, okay, ich habe aber eh meinen Teil, du hast deinen Teil. Ich habe halt oft das auch das Gefühl gehabt, ich mag kochen halt total gerne, dass das dann halt auch nicht ganz als Arbeit zählt oder so. Oder da schiebt es sich halt so hin und her. Und wirklich besprochen, mir kommt vor, besprochen haben wir es immer im Konflikt. Und das war meistens nicht schön, aber die Informationen wurden dann doch wahrgenommen. Es hat aber wirklich relativ lange gedauert, durch dieses Reinrutschen in diese Arbeitsaufteilung, bis man sich auch daran gewöhnt, weißt du, also bis man eben nicht mehr den Wettex im Waschbecken halt kritisiert, weil irgendwann sagt man einfach, ist einfach so, da kann man es jetzt irgendwas aufgeben, nehmen und sagen, na okay, sie macht es, ich hänge deswegen jetzt auch, ich habe dann darauf echt lang gebraucht zu sagen, okay, ich hänge halt die Wäsche nicht auf, aber das ist jetzt nicht als Vorwurf sondern es ist einfach so, sie hat ihre Jobs, ich habe meine Jobs, die Zufriedenheit mit diesen Jobs und diese Erkenntnis, dass das auch gut so ist, das hat echt lang gedauert und ich traue mich fast nicht zu sagen und es sorgt in der Zwischenzeit für nicht mehr viele Konflikte.
Aber das heißt, das, was du gerade aufgezählt hast, was zu Hause alles anfällt. Ja, was man,
also ich habe jetzt nicht vollständig aufgelistet, sondern ich habe nur ein Beispiel genommen. Ja, aber die Aufteilung geht natürlich jetzt dann über die komplette Arbeit.
Aber das würde mich echt interessieren, für was du zuständig bist, was die Katrin und wie ihr das dann sozusagen gemacht habt. Weil ich habe das ja auch nicht so am Schirm gehabt, wenn man alleine wohnt oder nur zu zweit, was dann wirklich alles irgendwie zu tun ist. Ja, von Essen kochen, Wäsche machen, dann Kinderarzt, dann noch was dazukommt mit Kind, diese ganzen Geschichten, wie man diese ganzen Sachen regelt, dass man sie mal hinsetzt und sagt, okay, das ist alles zu tun, wer macht was und wie kommen wir damit beide zufrieden raus? Wie war das dann bei euch? Also wirklich im Laufe der Zeit, erzähl mir mal, welche Sachen ihr wie macht.
Ja, ich meine, das ist schon wieder gesagt, das Reinrutschen, also es irgendwie macht jeder, was er halt glaubt. Aber ich möchte jetzt einmal auflisten. Also ich würde jetzt sagen, ich bin bei uns zu Hause der Koch, also der auch ich auch Einkauf, der Chauffeur, sage ich gern, also weil wir haben ein Auto und wir haben eben, wenn wir zu den Großeltern wollen, relativ viel Wege haben, die quasi öffentlich nicht erreichbar sind oder schwer erreichbar sind, haben wir uns halt so vor der Geburt für ein Auto entschieden. Katrin hat zwar einen Führerschein, aber sie hat halt wenig Fahrerfahrung und es ist sie halt lieber, es ist uns beiden halt lieber, auch speziell auch nach der Geburt war sie halt lieber, dass sie halt nicht gleich fort, eben weil es halt nicht so viel. Aber das hat sich halt auch so ergeben. Dann auch so die handwerklichen Sachen, das haben wir, man kann es jetzt in ein Klischee-Eck stellen, aber da bin ich halt auch eher. Obwohl die Katrin hat jetzt eben letzte Woche eben die Wohnung auch so Risse gespachtelt und so und ich war richtig, richtig stolz auf sie, wie schön da die Frau auf der Leiter zu sehen und zu denken, ich habe das selber ein paar Mal gemacht in meinem Leben und es ist halt alles nicht so leicht und ich war richtig stolz, so sage ich, ja, ey, die macht das voll super, mir jetzt überhaupt nicht zart, sie wollte das machen. Man hat gedacht, ich werde dich nicht aufhalten, aber und das durchzuziehen, also das hat man dann schon sehr taugt, dass ich sage, okay, die Dinge passieren, also es verschiebt sich dann doch. Ich meine sicher so ab, wo man Werkzeug braucht, so wie Kappsägen, Stichsägen oder so, dann da habe ich halt auch Ausbildung in die Richtung hinter mir. Beim Studium, da bin ich halt gerne, also bin ich halt dann quasi dafür verantwortlich. Was fällt denn sonst noch so an, was noch aufgeteilt wird?
Dass Kinderarzt, ich da wie habt ihr das gemacht? Hm? Kinderarzt?
Kinderarzt ist Katrin, bei uns war halt die Trennung, es darf nur ein, also war durch Corona, war halt, dass halt nur einer, bei vielen Ärzten nur ein Elternteil mit durfte. Das war halt dann, das ist Katrin, aber bei uns ist sehr wenig gewesen in letzter Zeit, dass wir über das gar nicht mehr nachdenken. Also diese Mutter-Kind-Passuntersuchungen sind erledigt. Aber diese Arztbesuche, ich bin Spielplatz, sage ich auch. Also ich gehe, glaube ich, lieber an den Spielplatz. Und erstens einmal, weil ich auch es zum Socializen es brauche, also mehr als sie. Das haben wir im Urlaub gemerkt, so in Thailand oder so irgendwo, 3 Tage, wenn ich mit niemandem geredet habe, werde ich unrund und dann muss sie mich irgendwo in die Nähe von Menschen bringen, damit ich wieder abquasseln kann.
Aber die Katrin war dann nicht so, also bei uns zu Hause war das schon so, dass die Anja dann gesagt hat, also sie hat das Gefühl, sie macht einfach mehr und wir müssen einmal drüber reden, wie wir das aufteilen. Das hat bei euch ganz gut hingehört.
Na, diese Gespräche, wir haben es immer wieder probiert, aber es... Ich weiß nicht, bei uns war halt, das meiste, glaube ich, haben wir wirklich im Konflikt ausgeprügelt. Also halt so wirklich so mit Stirn an Stirn so hin und her schieben, bis man gemerkt hat, okay, da findet sich quasi so die diplomatische Nulllinie, wo es jedem jetzt irgendwie gut geht. Und ich hoffe, dass es auch für beide so ist. Also nicht nur für mich, jetzt, weil ich da sitze und jetzt drüber rede. Aber das mit drüber reden, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch da wirklich so quasi so einen Haushaltsplan, weil ich natürlich gehört habe, wie das von anderen Pärchen schon, man setzt sich dann am Sonntag oder so hin und plant die Woche durch und teilt sich ein, wer was macht. Aber mit unseren Beruflichkeiten kann ich echt nur sagen, sind wir da echt mit, das ist quasi unmöglich, da kann sich so viel ändern jederzeit.
Und ist jetzt beide freischaffende Künstler, Künstlerinnen.
So ist es, ja. Da kann ein Anruf auch am Sonntag oder eine Nachricht um 1 in der Früh kommen, die den Montag völlig aushebelt. Also alles, was geplant ist halt. Und da müssen wir halt schnell sein. Aber prinzipiell weiß halt schon jeder jetzt in der Zwischenzeit, wer was zu tun hat. Weißt so, ich bringe die Kleinen in den Kindergarten, weil sie müsste sich schminken, es würde länger dauern, deswegen mache ich gleich. Schau auch, dass ich vielleicht manchmal auch früher im Atelier bin, weil dann kann ich die Kleine abholen. Es ist irgendwie jetzt ein sehr dynamischer Prozess geworden, der sehr schnell adaptiert werden kann. Und jetzt interessiert mich das schon sehr, wie das bei euch war mit dem
Aufteilen. Also bei uns war das schon nicht so, dass wir uns am Anfang an hingesetzt hätten, weil ich das tatsächlich auch Klischee nicht so am Schirm gehabt habe, was dann wirklich alles irgendwie zu tun ist. Und ich dazu sagen muss, ich koche jetzt nicht wahnsinnig gern. Ich wasche meine Wäsche immer bei 30 Grad. Jedes Mal. Also ich bin da echt sehr...
Zählt 30 Grad überhaupt das Waschen?
Ja, das wird die Anja wird genau das Gleiche sagen. Ja. Ich sehe das sehr pragmatisch. Ich habe immer das Gefühl, es passt. Die Wäsche ist sauber und okay. Und dann, ich weiß natürlich schon, mittlerweile auch, ja, wenn du Bettwäsche und so Geschichten muss man bei 60 90. Grad... 90. Danke für den Hinweis. 90 Grad waschen und... Für meine Sachen ist das ja okay. Ich kann ja sagen, okay, wasch halt deine Sachen, wie du willst, 30 Grad. Aber natürlich für die Gemeinsamen, für die Toni und so. Gut, dann war irgendwie die Sache, die Anne hat gesagt, sie macht die ganze Wäsche, ich mache die ganzen Kinderarzttermine. Das war ja dann am Anfang dann vor allem die ganzen Impftermine und so. Da war ich mit ihr allein. Das habe ich ja gern gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe da so Zeit mit der Toni gemeinsam und stehe mit ihr gemeinsam schwierige Situationen durch, wenn sie da natürlich weint, dem Impfen und so. Und ich bin zuständig, da hat sie die Anja ein bisschen lustig gemacht, sage ich mal, zum Thema Mobilität. Also wir haben ja kein Auto, war eine bewusste Entscheidung, aber dann so E-Bike checken mit Kindersitz und da, wenn da Reparaturen sind, diese ganzen Geschichten. Und dann mittlerweile halt Kindergarten. Also ich bringe die Toni jeden Tag in der Früh in den Kindergarten und hole sie die Hälfte der Zeit wieder ab. Macht mir eigentlich da viel Spaß. Da kriege ich halt auch mit, wie sie entwickelt oder wie sie mit anderen Kindern da im Kindergarten und so ist. Aber das hat schon bei uns schon eine ziemliche Konfliktgeschichte halt gewesen, weil ich da ja das einfach das Gefühl gehabt habe, das muss nicht immer alles so erledigt werden und wenn einmal die Wäsche eine Zeit lang liegt oder wenn es nichts zu essen zu Hause ist, dann bestelle halt was, ja, und dann die sagen, ja, wir müssen dann wissen, was und was, also gute Ernährung und so, stimmt alles. Da haben wir schon ordentlich gefetzt. Aber was wir gemacht haben, was auch immer wieder natürlich ein großes Thema ist bei gleichberechtigter Elternschaft, die Arbeitszeit. Ja, also wie wollen wir unsere Arbeitszeit aufteilen, dass sie ihren Job nach wie vor so machen kann, wie sie sich das vorstellt. Und ich, für mich war klar, ich habe jetzt kein großes Interesse an Karriere, ja, weil es gibt ja diese Studien, dass viele Väter mehr hackeln, sobald Kinder auf der Welt sind. Mhm. Natürlich einerseits immer das Argument Finanzen, aber auch, weil dann so diese Aufgaben so verteilt sind. Die Frau ist halt mehr zu Hause, eignet sich dort Kompetenzen an, was den Umgang mit dem Kind anbelangt. Der Mann kommt nach Hause, kennt sich nicht aus, ist überfordert und zieht sich aus dem immer mehr zurück und hackelt immer mehr und sagt, okay, ich konzentriere mich voll und ganz aufs Geld verdienen und hin und her und so. Auch in unserer Generation, also ich sehe das auch in einem Freundeskreis, dass genau das dann, da sind wir so reingerutscht und kommen nicht mehr raus. Deshalb dieses echt Besprechen, wie wollen wir unser Leben gestalten mit Kind und wie will ich als Vater mein Leben jetzt mit Kind leben, weil klar ist, höchstwahrscheinlich, ich bin jetzt 45, wird das mein einziges Kind sein und ich will Zeit mit ihr verbringen, eine gute Beziehung zu ihr haben und diese Vereinbarkeit Familie, Beruf, habe ich das Gefühl, immer mehr ein Männerthema wird. Wie schaffst du es, dass du deinen Beruf so managst? Ja, ich habe das Gefühl, mehr als 30 Stunden ist da gar nicht drinnen, damit du noch genug Zeit hast, die Hausarbeit, Familienarbeit und eine gute Beziehung zu deinem Kind und dann nur mit deiner Partnerin auch Zeit zu verbringen. Und das war schon früh Thema bei uns, glaube ich, das zentrale Thema. Wie regeln wir das so, dass jeder Zeit mit der Toni verbringen kann und dort dann auch, mir war es wichtig, dass ich das Gefühl habe, sollten wir uns wirklich trennen, und das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, viele Paare trennen sich 50%, dass ich früh genug in der Lage bin, mit der Toni allein alles das zu machen, was es braucht. Mhm. Und gleichzeitig noch beruflich so halbwegs stabil bleibt, dass sie das ausgeht. Und bei ihr auch. Ja? Wie war das bei euch? Habt ihr euch da
Gedanken gemacht? Du hast was angesprochen, das ich für mich persönlich total interessant, also halt total wichtig finde. Also eben die Väter quasi, unsere Elterngeneration, da haben die Väter quasi, ich sag's jetzt einmal ganz salopp, diese Familienflucht begangen und haben quasi diese Versorgerrolle mit, ich check das Geld und dafür alles andere ist deins. Und ich habe das auch so gesehen. Ich war auch 40 plus bei der Geburt und ich habe auch gewusst, wird wahrscheinlich nur bei einem Kind bleiben. Und mir war es auch extrem wichtig, dass ich sage, ich bin bildender Künstler, diese Ei-Welt, diese Ich-Ego-Welt als Künstler, die war mir dann eh schon so, die ist mir schon so am Nerv gegangen. Und plötzlich kommt da dritte was ins Leben. Das spürst du sofort, dass es einfach wichtiger ist wie du selbst. Also dieses Kind, das du da quasi dann kriegst, das hat bei mir so viel bewirkt. Und ja, ich habe mir wirklich quasi alle Zeit der Welt freigeräumt. Ich meine, es war noch das Glück, dass dann halt auch Lockdown war und die Welt da draußen auch kulturell ein bisschen still Stand, zumindest in meiner Welt. Also Netflix und Amazon hat schon noch funktioniert. Also aber es war mir wirklich extrem wichtig, so viel wie möglich Zeit zu Hause zu verbringen. Und mir war es auch total wichtig, nachdem meine Frau im 7. Monat ihr Diplom auf der Universität für angewandte Kunst gemacht hat, dass das nicht abreißt, weil das ist in der Kunst, hörst du das total oft, ja, wenn die Frau ein Kind kriegt, das ist dann vorbei, Karriereende und das habe ich gesagt, das will ich nicht, ich finde, dass die Katrin eine super Künstlerin ist und ich wollte nicht, dass das aufhört und ich habe quasi mein Leben, also halt meine Arbeit auch erst einmal fürs Kind total zurückgedreht, weil ich sage, ich möchte auch so viel wie möglich geht Zeit verbringen und habe da wirklich total viel abgedreht und gleichzeitig habe ich auch geschaut, dass ich total viel Zeit freischaufel für Katrin, damit die halt nicht, dass ihr Arbeitsflow noch nicht abreißt, speziell, weil ich gefunden habe, bei ihrem Diplom ist ein wichtiger Punkt erreicht gewesen, der einfach wirklich dieser Schalter, der gefallen ist, wo ich sage, es ist jetzt wirklich ein High-End-Produkt, das da von ihr kommt und das will ich nicht, dass das abreißt und bin halt wirklich schon stundenlang im Kinderwagen gefahren und mit ihr, mit der Kleinen halt eben viel Zeit draußen verbracht und habe quasi Leinwände und so Zeug mit dem Auto halt dann zu uns nach Hause gebracht, dass die Katrin quasi auch so 3 Wochen nach der Geburt wieder zum Arbeiten angefangen hat, zu Hause in der Wohnung, im Kleinen, aber halt schon voll dran blieb, ist, dass da halt nichts abreißt. Und das war mir halt schon wichtig, zu merken, dass die Berufswelt meiner Frau nicht abreißt und dass ich jede Sekunde quasi inhaliere mit der Kleinen, weil was, das man, die Reels in dem Ding, das man dann kriegt, wenn man, sobald man ein Kind kriegt, wenn man dein Handy weiß, dass du ein Kind gekriegt hast, und dann kriegst du, dann landest du in dieser Elternbubble und die erzählen dir halt die ersten Jahre halt, die kommen nie wieder, außer wenn du halt ein weiter Kind kriegst, aber es wird dann auch nicht gleich, weil das dann viel, viel anders, ganz anders wird, wenn du immer ein zweites Kind kriegst, weil das erste ja dann ja auch da ist. Und es war halt einfach klar, ich möchte da so viel wie möglich für mich aufnehmen und diese Schönheit und diese extrem wichtige Zeit, so anstrengend sie auch ist, wirklich so total zu inhalieren, zu konsumieren und zu genießen. Also wirklich extrem zu genießen, so am Spülplatz oder alles noch bevor, im Park zu sitzen, die Kleine schläft ein oder rehrt und schläft dann ein, dann dort zu sitzen und ja, und da war mir die Arbeit wirklich scheißegal und weit fort, aber das ist halt auch die Sondersituation als freischaffender Künstler, weil der Geldbeschaffungsprozess nicht unbedingt am Produktionsprozess dranhängt, das muss man halt auch sagen.
Das, was du ansprichst, natürlich ist das ein Sonderfall, als wenn du freischaffender Künstler bist, also ich bin selbstständiger Journalist und Autor, aber die Frage ist, bleibt ja trotzdem die gleiche, auch wenn du jetzt einen angestellten Job irgendwo hast, also wie schaffst du es? Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, wenn du sagst, ich will nicht nur Zeit mit meinem Kind verbringen, sondern ich will wirklich aktiv im Alltag mit dabei sein und genau, das gestalten. Gleichzeitig dann noch Hausarbeit und was dazukommt und meine Frau auch. Ja? Also das System sieht das ja nicht vor, sieht ja nach wie vor nicht vor, dass zwei Leute genug Zeit für Hausarbeit, Care-Arbeit, Kind und einen Beruf haben. Also wie schwierig das ist, das sagen wir auf wir haben damals nur auf 60 Quadratmeter gewohnt, auf 60 Quadratmeter mit zwei Zimmern das Patriarchat überwinden, ne? Weil der klassische Fall noch immer ist, Mann geht arbeiten, ne? Frau bleibt zu Hause, Gender Pay Gap kennt jeder, also gibt es ja nachvollziehbare Gründe, ich halte das oft für vorgeschobene Gründe, zu sagen, mein Mann verdient halt einfach mehr, sondern es ist einfach leichter, das innerhalb dieser Struktur das so zu machen, wie man es immer gemacht hat und dass es echt natürlich ganz bewusst Aufwand ist, ein Konflikt, auch für einen Server noch was dazuzulernen, das merke ich bei mir, habe ich bei mir auch gemerkt, rauszukommen aus diesen alten Strukturen und der Rollenbildern. Aber mir war auch klar, also die Zeit, diese ersten Jahre, also ich bin das erste Jahr, als die Toni da immer um 6 aufgestanden ist, bin ich immer um 6, 6:30 mit ihr raus. Wir wohnen in der Nähe von Schönbrunn, von einem Riesenpark und dann mit ihr spaziert. Und das war für mich gleichzeitig die anstrengendste Zeit, aber diese ersten ein, zwei Jahre mit ihr in der Früh spazieren gehen, ja, wo ein paar Jogger durch Schönbrunn laufen und ich bin ganz allein mit ihr und das war die schönste Zeit in meinem Leben bisher. Ja. Und das irgendwie so einzurichten, da muss man halt da Entscheidungen treffen, ja, finanziell. Was brauche ich denn wirklich? Also brauchen wir jetzt gleich eine größere Wohnung? Müssen wir unbedingt wirklich, brauchen wir ein Auto? In unserem Fall war das jetzt nicht der Fall und so halt, ja, weil wenn du dann die ganzen Kosten so hast, dann ist eh klar, dass dann schwierig wird, das so einzuteilen, dass sie beides ausgeht.
Mhm. Ja, weißt du, das Auto, so eben so jetzt gerade so erwähnst, es war bei uns eben auch eine lange Frage, ja oder nein. Aber halt, und ich benutze es gerne als negativ, also als Beispiel, wenn irgendwas, irgendwelche Anschaffungen anstehen und so und irgendwas kostet Geld und sage, es ist alles wurscht, das teuerste ist immer das Auto. Und ich sehe es aber eher humoristisch, weil gleichzeitig, also gibt's ja, also hat es auch diesen Born to be Wild-Punkt, den ich quasi bis 40 plus quasi komplett beiseite schon weil ich kein Auto gehabt habe, sodass man sich halt wirklich relativ frei bewegen kann. Und Oberösterreich und Burgenland, da wo wir jeweils herkommen und die Großeltern, das ist halt wirklich so unerreichbar öffentlich. Also da bringt dich auch kein Postbus hin. Und du kannst das ja mal googeln, also halt dir einen Weg ausrechnen, wenn du dann irgendwie so 44 Stunden rauskommst, bis du quasi öffentlich hinkommst oder so. Da war die Entscheidung eindeutig und es war auch viel Zufall dabei, dass uns quasi ein Auto zugeflogen ist. Also wenn sich zwei Künstler überlegen, ein Auto zu kaufen und dann steht eins da, das irgendwie sagt, okay, das schaut okay aus, Größe wird auch passen, es wäre ein bisschen Transport damit möglich und dann steht Picasso drauf, dann haben halt beide so beim Gebrauchtwagenhändler zum Lachen angefangen, weil wir gedacht haben, so, ich weiß, das ist nicht so das Auto, wo die Leute sagen, das ist das Beste, aber wir finden es hässlich schön. Und Picasso steht auch drauf, wie klischee-deppert ist denn das jetzt? Also so.
Ich meine, ich kann es schon nachvollziehen, ich meine, du kommst ursprünglich aus Stinnat. Mhm. Das schöne Stinnat im Burgenland, da kommt man öffentlich ja, glaube ich, gar nicht so gut hin. Und die Katrin kommt aus irgendeinem Nest aus Oberösterreich,
oder? Ja, aus Bad Neukirchen, also wie unsere Tochter sagt, Backekirchen. Dort ist schwer. Das Burgenland würde ich noch irgendwie mit Hand und Fuß, also da kommt man bis in die Nachbarortschaft und dann kann dich der Papa holen, aber dann hast du das Problem im Kindersitz, dass du dann halt trotzdem einen Kindersitz brauchst, wenn dich wer abholen muss, eben weil das Verkehrsmittel nicht ins Dorf geht. Ja.
Ja, bei uns war das, also wir haben ja auch keine Großeltern in Wien, also mhm. ihr auch nicht, das ist natürlich zusätzliche Arbeitskräfte, sage ich mal, wenn du die nicht hast, dann musst du dir wirklich gut überlegen, wie du dir das einteilst und was dir wirklich wichtig ist. Also die Frage so beruflich, also wir haben es dann so gemacht, die Anja war das erste Jahr in Karenz, dann war der ursprüngliche Plan, ich gehe das zweite Jahr in Karenz, ja, also als Selbstständiger sozusagen, wir machen das finanziell so, dass wir das irgendwie so aufteilen und ich versuche nebenbei ein paar Sachen zu machen und dann war es so, dass die Anja gesagt hat, sie wird gerne Fortbildung machen im zweiten Jahr. Und dann haben wir gesagt, gut, dann macht sie 50% die Fortbildung und 50% im zweiten Jahr sozusagen noch Karenz. Und bei mir das Gleiche, 50% Arbeitszeit, 50% Karenz. Und da habe ich das Gefühl gehabt, also 2,5 Tage arbeiten, meine Geschichten schreiben. Da habe ich damals ein Buch gemacht und auch 2 größere Projekte, weil ich wusste, das geht sich finanziell dann auch aus. Und das war eigentlich, wo ich dann gemerkt habe, das sind ungefähr 25 Stunden Arbeit die Woche, 20, 25. Und dann habe ich 2,5 Tage Arbeit. Also, und dann habe ich 2,5 Tage Kind und das war eigentlich von der Aufteilung am besten, weil ich das Gefühl gehabt habe, die Arbeit ist erledigt, aber jetzt wird es nicht zu viel und umgekehrt kann ich jetzt mit der Toni Zeit verbringen, aber es ist auch nicht so, dass ich die ganze Woche dann nur mehr Kind habe, weil das natürlich wahnsinnig reinhaut. Und wenn das so machbar ist, 20, 25 Stunden, maximal habe ich das Gefühl, 30 Stunden Arbeitszeit, dass du noch das Gefühl hast, es geht sich noch aus mit Beziehung, Kind, nicht, dass man sich gegenseitiger verliert und man läuft nicht ins Burnout und hat auch noch ein eigenes Leben.
Ja, ich bin totaler Verfechter der 25-Stunden-Woche. Ich habe die Zahl jetzt schon lange nicht mehr so für mich selber gehört, das hast du ausgesprochen, weil das war bei mir eben nach der Geburt, habe ich das so in den ersten 1,5, 2 Jahren eben total so erfahren, dass wirklich 25 in meiner Selbstständigkeit halt wieder, also diese 25 Stunden gereicht haben, um trotzdem den finanziellen Output, und das geht sich trotzdem 100% aus. Und das habe ich halt irgendwie total arg gefunden, dass man halt so 25 Stunden quasi circa so aufwendet. Also habe ich 25% oder Stunden gesagt?
Stunden.
Ah, habe ich gesagt, ja, vorher meine ich. Wie auch immer, also dass sie mit 25 Stunden trotzdem quasi voll ausgeht, weil man halt, weißt du, man geht da nicht in, also bei mir, ich gehe halt nicht ins Atelier und mach mal dann Kaffee und man fängt dann zum Nachdenken an, was mache ich überhaupt. Du kommst dort mit einem Plan hin, du weißt ganz genau, was die nächsten vier, ich bin teilweise noch 3 Stunden wieder heimgegangen, weil ich gewusst habe, ja, ich muss dann noch essen, kochen, einkaufen, blablabla. Und ich habe dann da habe ich das erste Mal gesehen, okay, die ganzen Forschungen und Studien, die es jetzt gibt, so Arbeitswochen, also Arbeitszeitverkürzungen, sage ich, ich glaube, Effizienz ist, was mit diesen 25 Stunden, da habe ich echt geschaut, so für mich selber. Habe natürlich mein Leben dann wieder als Sondersituation, weil halt Künstler, weil Bilder verkaufen und so nichts mit Arbeitszeit zu tun hat, sondern die Bilder sind da, jemand interessiert sich dafür und wann das passiert, das hat nichts mit dem zu tun, wann du im Atelier bist, sondern eher das andere, wann du halt Events oder wo du halt dabei bist, deine Aufmerksamkeiten kriegst. Aber ja, diese 25 Stunden, danke, dass du sie erwähnt hast. Ich bin noch immer der Meinung, hackelt es nicht mehr wie 25 Stunden, wie man dorthin kommt. Speziell, wenn es zum Beispiel in einer Baufirma oder im Gesundheitswesen, ich weiß nicht, wie es dort geht, aber weil wir reden jetzt zwar für uns, aber da draußen sind halt Väter, die halt quasi auch Jobs haben, was halt schwieriger ist, mit diesen 25 Stunden halt irgendwie durchzukommen.
Ja, also ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn dann immer kommt, also der Mann verdient halt mehr und die Zahlen sind ja eigentlich erschreckend. Also 1% aller Väter geht länger in Karenz als 6 Monate. Ja? Mhm. Also wie wenig das wirklich ist. Und das finanzielle Argument ist immer nur das, was am meisten kommt. Aber mir war ja klar, also du musst das Vater sein, und das alles mal lernen. Und wenn du nicht, das geht nur über Zeit, ja, wenn du das, was dir allein mal das erste Mal der Toni mit dem Zug fahren, ja, dann diese ganzen Geschichten Alarm machen, ne, und dann merken, okay, es ist, du bist in der U-Bahn oder im Zug und sie schreit und hin und her und dann erst so merken, was sie da gerade braucht in dem Moment, ja, weil sie müde ist, weil sie nichts gegessen hat und so. Und das habe ich nur gelernt, weil ich das über einen längeren Zeitraum regelmäßig gemacht habe und dann, wie bei allen Sachen, die du machst, natürlich ein Gespür dafür kriegst, was ist halt los und nicht gleich, oh je, ich bin jetzt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Weißt du, Anja, mach du das.
Frau, mach du, ja.
Ich kann das auch und das war mir echt da wichtig, dass wir da so hinkommen. Ich kann mich genauso ums Kind kümmern wie sie. Wenn sie krank ist, die Toni, weiß ich, was zu tun ist. Allah und die Anja hat nach wie vor ihren Beruf, so wie sie sich das vorstellt und wir kriegen das irgendwie hin. Und das ist, merke ich, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist wahnsinnig schwer und deshalb rutscht man da so ein Ungleichgewicht rein. Und ich habe eh einmal gelesen, wie wenn Paare das versuchen, gleichberechtigt zu machen, mit Arbeitszeit und Familienarbeit, dass das am Anfang zu wahnsinnig vielen Konflikten führt, weil man muss das Ganze erstmal etablieren und sie finden und alles gesellschaftlich spricht eigentlich dagegen, ja, gegen dieses gleichberechtigte Modell, nämlich das Einkommen, die Rollenvorbilder und so. Aber wenn du da mal versuchst, dieses Gleichberechtigte zu etablieren, ist das für die Beziehung später natürlich wahnsinnig hilfreich und wichtig. Und wenn du das von vornherein so ein Ungleichgewicht hast, dass du dann eben sagst, wir sind reingerutscht und sind nicht mehr rausgekommen und dann haben wir uns getrennt, weil das geht sich so nicht mehr aus. Ja.
Also ich würde unsere Situation jetzt so beschreiben. Also mir kommt vor, wir haben jetzt so jeder für sich 100% gegeben. Das ergibt leider nicht 200%, sondern 50-50 am Schluss. Nur, dass das halt jeder mit seiner Energie woanders halt investiert. Und das ist halt, wo ich finde, das ist der schwierigste Teil, also ein schwieriger Teil, der viel Konfliktpotenzial hat. Eben dieses, weil man gibt ja 100%, ist völlig fertig und sieht aber, dass noch immer was zum Tun ist. Und da kommt das halt schnell, dass man sagt, naja, warum machst du das nicht? So, ja, du, ich habe meine 100% auch schon gemacht, ich kann auch nicht mehr. Aber man schafft es in diesen Situationen nicht zu formulieren. Und ich glaube, dass da dann diese Konflikte entstehen. Also eben, weil man schon am Anschlag steht. Zwei Leute stehen eben am 100% Anschlag, aber es ist noch immer was zum Tun. Und dann, warum macht das nicht der andere? Und ich glaube, dass da so quasi die Basis des Konfliktes entsteht. Da würde mich jetzt interessieren, was du drauf sagst. Ich meine, das ist jetzt der Gedanke, der mir jetzt auch im Gespräch erst gekommen ist. Aber
dass jeder das Gefühl hat, er macht sozusagen seine...
Ja, und der andere müsste ja jetzt noch das machen, weil...
Ist ja immer was zu tun.
Ja, es ist immer was zum Tun, ja.
Ich hab das Gefühl, es ist ja... Also beides. Also einerseits, es ist ja wirklich immer was zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, die Ressourcen sind einfach gar nicht da, um das alles abzudecken. Ja.
Das ist es. Also das 100% gibt es nicht. Das ist ja theoretisch. Aber man selbst erreicht seine 100% recht schnell einmal. Also sein Limit, seine Grenze, was jetzt noch? Ich kann am Schlaf streichen, aber dann irgendwann einmal kreist nur mehr am Zahnfleisch daher.
Ja, aber ich meine, deshalb merke ich immer, wenn ich dann mit anderen rede, die dann mehr arbeiten, merke ich dann immer, im Hintergrund gibt es sozusagen zusätzliche Arbeitskräfte, die das abfedern. Meistens sind es die Großmütter, die dann teilweise in die gleiche Stadt ziehen, damit sie das abfedern. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Also ja, wo dann auch klar ist, wenn du zu zweit bist und das 50-50 machen willst, dass sie und dann auch dein Beruf, dass dann eigentlich genau diese Streitigkeiten und Konflikte und jeder hat das Gefühl, ich gehe am Zahnfleisch und könntest du nicht und der andere sagt, ja, aber mir geht es genau gleich, dass du eigentlich gar nicht rauskommst, dass das natürlich kein individuelles Problem ist, sondern so ist halt die Struktur.
Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man es dann nicht mehr energetisch zusammenbringt, das zu formulieren und irgendwie so vernünftig zu diskutieren, weil du bist ja am Zahnfleisch und dann kommt es eher mit so... Faucherei, Schreierei, also halt, dann entsteht der Konflikt halt. Also.
Ja, aber was du vorhin beschrieben hast, also wenn ich drüber nachdenke, die Toni ist jetzt 3,5 und ich habe echt das Gefühl, ich merke das auch, wenn irgendwas ist, zu Hause, ist jetzt nicht so, sie ist schon manchmal, dann hat sie so Mama-Phasen, aber sie kommt ja immer zu uns beiden halt, wenn was ist. Also wenn sie ist nicht so, okay, sie ist krank oder fühlt sich von einer Mama, sondern da ist der Papa genauso da und da denke ich mir, das hat sicher damit zu tun, dass wir beide und ich auch sehr früh natürlich immer involviert war.
War das immer so bei euch?
Ja, schon. Und wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, was du vorhin beschrieben hast, du bist mit der Rosalie im Spielplatz und sie weint und so und was das auch mit dir macht und wie du damit umgehst. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt mit dir, weil ich vorhin gesagt habe, Kinderarzt, Impfung. Ja, die Impfungen ist natürlich immer Ausnahmesituation, ist immer sozusagen unangenehm. Und Kinderarzt, die, dann muss sie ausziehen, die Toni, dann weiß sie schon, was kommt, sie wird schon unruhig, schreit, dann muss man sie festhalten. Das ist echt natürlich für Stress für alle Beteiligten. Mhm. Und sie weint und dann sind wir raus und ich bin vom Typ her jetzt nicht jemand, der so mit so wahnsinnig emotional ist oder also notwendigerweise von sich aus so Fürsorge von vornherein so mitgebracht hat. Und das habe ich da dann erst zu klären. Dann sind wir einmal raus aus dem Kinderarzt und unten beim Lift, die Toni war dann ein bisschen schon, also das Weinen und so war vorbei. Dann habe ich sie angeschaut und gesagt, du Toni, was, das war jetzt für die und für mich, ja, das war eine extreme Stresssituation, das war echt nicht leicht für uns beide. Wir haben es beide jetzt echt super hingekriegt. Ich bin super stolz auf die und auf mich, dass wir das geschafft haben. Und dann schaut sie mir an und hat sie das aufgenommen und da gelächelt und dann gehen wir uns ein Bussi und dann habe ich gemerkt, das ist in echt so die Situationen, da war sie zwar, das ist die Beziehung, die ich haben will zu meiner Tochter und wo sie dann natürlich auch merkt, wir können gemeinsam und der Papa auch durch so Situationen durch und wir schaffen das gemeinsam und das war mir wahnsinnig wichtig und das wird sonst glaube ich nicht gehen, wenn du nicht einfach solche Momente erleben musst auch. Ja?
Also eine Papa-Weg-Zeit hat es nie gegeben bei euch?
Also Papa, nein, ich war jetzt nie...
Nein, nicht Papa ist weg, ach sondern so. Dass die Kleine sagt, Papa weg, weil ich habe da doch, wirklich ein paar Trauma. Ich glaube wirklich alles gegeben zu haben, aber wenn du mal so zu Weihnachten so Papa weg gleich beim Aufstehen kriegst und das über Wochen, ich weiß, man sollte es nicht persönlich nehmen, aber es ist halt so, das war wirklich eine Phase, die relativ lang war. Also man sicher sie mit mir Spielplatz, alles super, auch immer. Aber sie hat halt wirklich so Momente gehabt, wo ich echt sage, da schluckt man halt eben, weil es nicht so immer so war. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt gemein oder irgendwas war, sondern eher, dass halt, das war halt so eine Phase, ich nenne es jetzt die Papa-Weg-Phase. Also ich kann mich da schon an den gegenteiligen Moment erinnern. So, es war irgendwie in Oberösterreich bei Katharins Familie und das dann halt, dass sie dann alle umarmt, nur zum Papa halt nicht. Und ich denke mir so, ich gehe mit ihm am Spielplatz, ich mache alles, wir haben Spaß, und jetzt kriege ich das. Und dann sagt aber jeder drauf, was ich persönlich nehme, man darf das nicht. Das ist gar nicht gemeint, also halt in keine Richtung. Aber das war schon so, also diese Papa-Weg-Phase war für mich schon so, weil du sagst, okay, man tut alles, damit so ist, wie es das du beschrieben hast. Und dann kam diese Papa-Weg-Phase und ich habe das echt, ich meine, sie war in einer Sondersituation, es war immer dort, wenn wir bei den Großeltern waren, weil da ist halt ja auch die Zeit, wo sie halt wirklich alles das darf, was daheim nicht darf und dann ist der Papa der Einzige, der vielleicht einmal sagt, na, das jetzt nicht oder auch die Süßigkeiten bin ich immer so relativ streng gewesen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich der Erste bin, der halt quasi für sie Nein ausgesprochen hat, dass ich das dann quasi vielleicht diese Papa-Weg-Phase vielleicht so geerntet habe.
Na, das gab es bei uns auch. Es gibt es ja nach wie vor oft. Also wenn wir zu dritt sind, ist schon so, wenn dann tendenziell was ist, zur Mama und das sind ja so Phasen und das ist echt, also macht mir echt traurig oder schmerzt da wirklich, was du dann sagst, du bist dann da, du wirst ja auch dann für sie da sein und sie sagt, na Papa, schau mich nicht an. Oder jetzt vor ein paar Tagen hole ich sie ab vom Kindergarten und eigentlich war geplant, die Anja holt sie ab.
Oh je.
Ja, hat der Toni gesagt, ich hole sie halt ab und sie hat dann noch beruflich was machen müssen, dann hole ich sie ab und ich hole sie ja die Hälfte der Zeit ab und ich bringe sie jeden Tag hin. Ja. Aber sie hat sich ja schon darauf eingestellt, die Mama holt sie ab und sie sieht mich und fängt an zu weinen und sagt, Mama soll mich abholen. Ja, und das war echt so, was die dann irgendwie für mich, du sagst, nimm es nicht persönlich, ja, aber das tut natürlich auch weh. Und dann auch zu sehen, dass man durch so eine Situation gemeinsam durchkommt. Und was ich meine ist, dass ich für mich das Gefühl habe, wenn ich mit ihr allein bin, ja, das war schon, als ich noch klein war, dass auch die schwierigsten Situationen sind, wo ich trotzdem das Gefühl habe, ich komme, wir schaffen das gemeinsam. Ja, nicht so, bitte, ich bin ja nur der Assistent, kann jetzt nicht sozusagen jemand übernehmen, sondern und das, glaube ich, spürt, also für mich war das wichtig und ich glaube schon, dass sie das natürlich auch spürt, wenn wir zu zweit sind, kann sie sich auf mich verlassen. Ja? Und aber wenn wir zu dritt sind, diese Papa-Weg-Phase haben wir ja nach wie vor immer wieder.
Ja. Ich finde aber, es wird immer besser. Also ich finde diese Momente mit ihr, also so diese Blickkontaktmomente, da denke ich mir so, wenn manchmal schaut es mich so an und denkt mir, das schaut jetzt fast verliebt aus, was du da tust. Gell? Das ist mir schon eins vom Unangenehm, wenn es mich so anschaut und trotzdem mich inhaliert und dann immer so sage ich so, wow, da kennen mir die meine Künstlerkollegen oder wer auch immer noch so viel sehen, ich will keine Kinder, sage ich, hey, das kriegt ihr nie. Das kriegt ihr nirgends. Wenn ihr das nicht kennt, wir können dann nicht drüber reden. Du kannst mit einem Nicht-Elternteil, also mit einem kinderlosen Menschen in meinem Alter dem kann ich nicht erklären, wie es ist, wie ein Kind, wie es ist, ein Kind zu haben, sondern die sehen halt, ja, dieses Kind, blablablub, da. Das spricht niemand aus, weil es ist, aber man spürt es halt so, schon wie der Kindertag, gell. Ich weiß, dass dein Kind krank ist oder Windeln braucht oder sich anscheißt, aber lass mich bitte auch gleich damit, gell. Und, aber diese Momente, die man dann gesagt hat, du hast das mit der Impfung erzählt, aber ich habe jetzt echt ein paar Mal jetzt in letzter Zeit Momente gehabt, wo man dann so auf der Couch liegt und dann schaut sich so an und streichelt. Ich sage, erstens, man findet das eigene Kind auch so extrem schön und dann darf man da so reinschauen und sagen, und dann kann man endlich sagen, ich habe zwei Frauen zu Hause. Und das ist dann schon so wertvoll, also dieses, was man da zurückkriegt von dem Kind, also da ist Papa weg, dann wieder quasi kompensiert mit, und man ist doch noch voll super und der Größte und, ich meine, sie will mich noch immer nicht heiraten, also da, weil früher, man kennt das ja so, diese große...
Die Katrin ja nicht, oder?
Wir haben irgendwann besprochen, dass wir vielleicht mit unseren Frauen besprechen sollten, was wir sagen dürfen und was nicht. Ich hätte das mit dir auch besprechen sollen. Du hast da gerade ein Wespennest erschossen.
Ja, dann lassen wir das Wespennest einmal so beiseite, würde ich mal sagen.
Eingetragene oder jetzt Patenschaft.
Reinstechen. Ja, aber ich sehe, obwohl ihr das auch nicht so besprochen habt, seid ihr auch davor gefeit, irgendwie reinzurutschen in so eine extrem ungleiche Aufteilung, auf die ihr nicht mehr reinkommt. Und ich würde echt alles dafür tun. Und ich weiß, dass das auch mit einem gewissen Preis verbunden ist, Beruf, Familie, weil sie das nach wie vor auch für schwer ausgeht, für Frauen in erster Linie. Aber wenn du es als Mann auch bewusst machen willst, wie schwierig das ist, das zu machen, da haben wir vielleicht mit unserer Freiberuflichkeit ein bisschen einen Vorteil. Aber egal, was für einen Job du machst, die Entscheidung zu treffen, ich will ganz bewusst so viel Zeit wie möglich mit meinem Kind verbringen, kann ich echt jedem nur ans Herz legen, weil das für die Beziehung und auch für mich selber ist das eines der schönsten
Sachen. Die Zeit kommt nie wieder. Also ich kann das auch jedem nur wärmstens empfehlen, das durchzuziehen. Ich meine, ich weiß nicht, wenn du jetzt einen super fetten Job hast, wo du die zigtausende Euro pro Monat nach Hause bringst und dann sagst so, ja, ich bleibe jetzt in der Arbeit, weil dann können wir uns das nicht mehr. Aber wenn man einfach sagt, okay, für 2 Jahre ist es jetzt anders. Wenn man sicher, es gibt dann Situationen, dann verliert man vielleicht den Job oder man wird gekündigt. Oder das weiß ich jetzt nicht alles, aber ich unterschreibe das.
Ja, dann musst du halt das Vater sein. Ich weiß schon, es gibt diese Rahmenbedingungen.
Jeder aber erklärt dir wahrscheinlich dann sofort drauf, warum das so ist und warum das nur so geht.
Ja. Also es geht schon, dass man da nicht reinrutscht. Es ist halt sehr viel Arbeit und man muss sich einige Gedanken machen und am besten drüber reden, Florian. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Frühlingstag. Hat mich sehr gefreut, heute wieder mit dir zu reden. Bis zum nächsten Mal.
Danke, lieber Stefan. Es war mir wieder eine Freude, mit dir über unsere Familien zu sprechen.
Vater Kater.